Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 11. April von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 25 Minuten.
Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit Erinnern, Erleben, Erwarten. Gemeinde auf dem Weg. In diesem Dreiklang wollen wir mal versuchen nachzuspüren, was Gemeinde, unsere Gemeinschaft, die wir miteinander unterwegs sind, ausmachen. Und ich habe das anhand von Hebräer 10, die Verse 23 bis 25, versucht mal einzutragen. Und ich möchte uns diese Verse lesen, wie wir es meistens haben nach der Basisbibelübersetzung. Der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt dort, wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Da ist in der Mitte dieser Vers, dass manche die Gemeindeversammlungen verlassen und das sogar zur Gewohnheit geworden ist. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue und wenn ich den inneren Drang hätte zu mahnen und den mahnenden Finger zu heben, dann hätte ich jetzt hier alle Möglichkeiten dazu. Also manche haben sich das ja tatsächlich im letzten Jahr angewöhnt. Manche haben wir schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber das wäre natürlich total albern, das jetzt an dieser Stelle als Anlass zu nehmen. Alle haben guten Grund. Im Gegenteil, ich wünsche allen, die heute nicht hier sind und das vielleicht sehen oder nur hören können, dass es ihnen gut geht und dass sie bewahrt bleiben. Es gibt gute Gründe, nicht hierher zu kommen, aber umso schwieriger ist die Situation. Wenn wir uns dieses Wort hier anschauen, was für Gemeindeversammlung dort steht, ist das ein interessantes Wort in der Sprache, in der das geschrieben wurde, im Altgriechischen. Da steht nicht das Wort Ekklesia, was sonst die junge Gemeinde gewählt hat, um sich selbst zu bezeichnen. Wer das nochmal nachhören möchte, in der Predigt am 7. März hatte ich uns da schon einige Sachen zu gesagt, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich Ekklesia genannt haben. Aber dieser Begriff steht hier nicht, der also so den Leib Jesu als Ganzes meint, sondern hier wählt der Autor ein Wort, was man mit unser Zusammenkommen übersetzen könnte. Also es geht tatsächlich darum, nicht nur, dass es um den geistlichen Leib Jesu geht hier, sondern dass es darum geht, dass man zusammenkommt. Dass man sich auch trifft, im Gottesdienst, in Hauskreisen, in Gruppen, wo auch immer das passiert. Weil das wohl offensichtlich grundlegend zur Gemeinde dazugehört. Und deswegen leiden wir ja auch unter dieser Situation, auch wenn wir das Vorrecht haben, uns überhaupt versammeln zu dürfen. Das muss man ja auch immer wieder unterstreichen, dass wir es zumindest unter diesen Bedingungen tatsächlich dürfen, dass da auch ein gewisser Schutz seitens des Staates in unsere Richtung geht. Und deswegen sollten wir auch klug damit umgehen und umsichtig damit umgehen. Aber hier geht es tatsächlich darum, Gemeinde lebt auch davon, dass sie zusammenkommt, dass man sich trifft, dass man sich begegnet und dass ja, Gemeinde nicht nur so eine ideelle Größe ist, nicht nur so ein geistliches Gebilde irgendwie irgendwo, sondern dass es immer konkret wird an einem Ort. Und das wollen wir uns heute Morgen mal versuchen, bisschen unter diesem Dreiklang erinnern, erleben, erwarten, nochmal anzuschauen. Was macht Gemeinde aus, wenn wir zusammenkommen, im kleinen Rahmen im Moment und vielleicht auch im größeren Rahmen an anderen Stellen? Das erste ist Erinnern. Gemeinde lebt davon, dass wir uns erinnern, nämlich an das, was Gott gesagt hat, und was daraus gefolgt ist. Hier steht in diesem Bibelwort, denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Also die Hoffnung hier, aber wir können das auch durchaus weiterfassen, das, was geistliches Leben ausmacht, das, was Gott geschaffen hat, beruht auf seinem Reden. auf seinen Versprechungen, seinen Verheißungen, könnte man es auch nennen. Gott redet und hat gesprochen durch die Schöpfung, durch die Geschichte mit seinem Volk Israel, aber dann insbesondere und auf den Punkt durch das, was Jesus gesagt und getan hat, um was er für uns auf sich genommen hat und auferweckt wurde. Gott redet und daran erinnern wir uns, was Gott gesagt hat. Ich habe uns ein Bibelwort herausgesucht, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt in Johannes 14, 24 bis 26, das Wort, das ihr hört, kommt nicht von mir, es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, das ich selbst zu euch gesagt habe. Gott redet, er hat geredet, er hat gesprochen. Jesus hat das gesagt, was von Gott herkommt. Und dann öffnet Jesus hier so die Tür und sagt, dabei bleibt's aber nicht, sondern es gibt auch die Zeit, wo Jesus eben nicht mehr irdisch da sein wird. Da wird er im Heiligen Geist als der Auferstandene unter uns sein und uns lehren und erinnern an das. Auch wenn das jetzt hier nicht so unmittelbar gemeint ist, können wir es schon wagen, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, das, was Gott gesagt hat in den unterschiedlichsten Arten und Weisen, was Menschen mit ihm erfahren haben, wurde dann irgendwann verschriftet, wurde dann irgendwann aufgeschrieben im Laufe der Jahrhunderte und ist bei uns dann als Bibel angekommen. Also das Erinnern hat eine Basis, wenn wir miteinander zusammenkommen. Deswegen lesen wir Bibel. Deswegen wird am Sonntagmorgen Bibel ausgelegt. Deswegen schlagen wir die Bibel auf, wenn wir im Hauskreis sind oder in anderen Gruppen zusammen sind. Weil dort Gott uns zu uns spricht dadurch. Ich will uns das mal versuchen, an einem Zitat deutlich zu machen oder bewusst zu machen, was ich die Woche gelesen habe. In der Zeitung Die Zeit gab es ein Bericht über die Kirche als Arbeitgeber, wo drei Leute leider keine guten Geschichten zu erzählen hatten, was sie mit der in diesem Fall katholischen Kirche als Arbeitgeber erlebt haben. War nicht schön. Das ist aber nicht der Punkt. Es lief dann letztlich auf den Satz hinaus, eine Kirche, die nicht mit der Zeit geht, wird die Menschen verlieren. Als ich den gelesen habe, dachte ich, stimmt das oder stimmt das nicht? Also auf der einen Seite stimmt es natürlich. Also eine Kirche, Gemeinde, wir als Gemeinde, als Christenheit, wenn wir nicht mehr schaffen, die Menschen zu erreichen mit den Worten, die wir sagen, wie wir das sagen, wie wir ihnen das Evangelium von Jesus bringen, dann haben wir verloren. Dann werden wir die Menschen verlieren und das passiert ja leider vielfältig. Wir sind also kein Traditionsverein, der nur dazu da ist, irgendwelche Riten zu pflegen, ob die Menschen die nur verstehen oder nicht. Oder irgendwelche alte Sprache zu pflegen. Nein, wir müssen das Evangelium so sagen, dass es die Menschen erreichen kann. Das ist unsere Aufgabe und das macht Gemeinde seitdem. Deswegen ist Gemeinde immer wieder in Bewegung und versucht es neu zu sagen. Die Sprache, die Methoden, die vielleicht noch vor 10 Jahren, hätte man früher gesagt, heute müsste man sagen vor 2 Jahren üblich waren, die gelten schon nicht mehr, die funktionieren nicht mehr. Also auf der einen Seite stimmt das natürlich. Auf der anderen Seite stimmt es aber genauso auch nicht. Denn das würde letztlich bedeuten, dass wir uns durch das, was im Moment angesagt ist in der Gesellschaft, die Inhalte diktieren lassen. Und so ist das natürlich hier zum Teil gemeint, dass die Kirche sich doch endlich auch an das anpassen und gewöhnen muss, was so üblich ist, als das als Basis zu nehmen. Und da würde man sagen, ich jedenfalls sagen, es gibt doch eine Basis im Wort Gottes, in dem, was Gott uns sagt, was auch oft in Kontrast zu dem steht, was man in der Gesellschaft, was die Menschen gerne hören wollen, was ihnen entgegenkommt. Es gibt da immer auch ein kritisches Gegenüber. Oder Gemeinde, hat man das auch mal so ausgedrückt, ist auch immer Kontrastgesellschaft. Gemeinde darf nicht in der Gesellschaft aufgehen, dann hat sie nichts mehr zu sagen. Also dieser Satz stimmt, wie er auch nicht stimmt. Er stimmt, dass wir das Evangelium so sagen müssen, dass es die Menschen tatsächlich verstehen können, aber es stimmt eben nicht, dass wir uns die Inhalte diktieren lassen können. Es ist also nur so zu sagen, dass es immer gefällt, immer gut ankommt. Ich will das mal mit einem kleinen Grafik deutlich zu machen. Wir haben auf der einen Seite das geschriebene Wort, die Bibel. Daran erinnern wir uns, die lesen wir, ist die Basis von dem, was wir lehren und verkünden. Aber wenn das alles wäre, dann wären wir ja, dann hätten wir ein heiliges Buch, was wir hochhalten und in Anführungszeichen anbeten, aber es wäre toter Buchstabe. Und das macht Jesus hier deutlich, der Heilige Geist muss es auslegen, muss es aktualisieren auf heute. Wir können nicht sagen, das, was in der Bibel steht, und dann sind wir fertig. Sondern wir müssen immer sagen, das heißt es heute. So können wir das heute lesen. Erst daraus wird Gottes reden. Denn Gott redet unmittelbar. Er redet nicht nur, wenn man sagt, wir haben ja ein heiliges Buch. Das genügt nicht. So wichtig die Bibel ist zum Erinnern als Grundlage, aber das genügt nicht. Sie muss immer wieder aktualisiert werden. Jesus redet durch seinen Heiligen Geist. In dieser Spannung leben wir, wenn wir uns erinnern, wenn wir miteinander Bibel lesen, miteinander fragen, was heißt das heute? Wie können wir das heute hören und verstehen? Also das eine ist erinnern. Gott redet und hat geredet durch die Zeiten, hat letztlich in Jesus geredet und das ist die Basis. Und dann springen wir mal gleich in den dritten Begriff hier. Wir leben nicht nur im Rückblick, sondern wir leben auch immer in Erwartung. Wir erleben nämlich darauf hin, dass wir Jesus erwarten, dass er kommt, diese Welt. Hier steht das am Anfang und am Ende dieses kurzen Abschnitts. Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Und dann heißt es am Ende, und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Mit dem Tag ist immer der Tag Gottes gemeint, ein Gerichtstag, aber es meint, dass Jesus wiederkommt. Dass wir nicht nur uns an das erinnern, was er gesagt und getan hat, irgendwann, und das war's, sondern dass wir erwarten, dass der Herr wiederkommt. Die Gemeinden damals, das wissen wir heute, haben in einer starken Naherwartung, nennt man das, gelebt. Also die haben gedacht, Jesus ist jetzt zum Himmel aufgefahren und dann kommt er morgen so wieder. Und dann waren sie sehr irritiert, als das nicht passierte und die ersten Geschwister gestorben sind. Was ist denn jetzt mit denen? Ne, jetzt ist der Herr noch nicht wiedergekommen. Wir haben eine etwas andere Haltung, denn seit 2000 Jahren ist er noch nicht wiedergekommen, zumindest in dieser Art. Also diese unmittelbare Naherwartung ist nicht das, was uns unbedingt prägt. Aber wir leben mit der Gewissheit, unser Herr kommt wieder. Die Welt läuft nicht irgendwie nur so gegen die Wand oder was auch immer oder wird nicht nur irgendwie immer besser, sondern wir erwarten, dass der Herr wiederkommt oder dass wir ihm begegnen, bevor er wiederkommt. Also gerade in solchen Zeiten, wo wir uns neu mit dem Tod auseinandersetzen müssen, in einer Art und Weise, wie wir das sonst in unserer Gesellschaft nicht tun, ist das ein wichtiger Aspekt, dass wir wissen, es ist nicht alles in dieser Welt. Darin geht unser Leben nicht auf. Es muss nicht alles nur hier passieren und hier vonstatten gehen und wir müssen alles irgendwie hinkriegen, sondern wir haben eine Perspektive, die darüber hinausgeht. Wir wissen, dass wir unserem Herrn entgegengehen, dass er uns begegnen wird, entweder wenn er wiederkommt oder wir zu ihm gehen. So wie wir das ja gerade von unserer Schwester auch gesagt haben. Also wir leben mit der Perspektive nach vorne, die weiter reicht als nur in dieser Welt und Zeit. Die frühen Christen haben sich wahrscheinlich, zumindest deutet sich das in zwei Bibelstellen an, hatten diesen Ausruf Maranatha. Oder eigentlich müsste man genau sagen Maranatha. Man weiß gar nicht ganz genau, wie man es wörtlich übersetzen muss. Es ist ein aramäisches Wort. Es heißt entweder unser Herr kommt wieder, als so eine Art Bekenntnis, so eine Gewissheit, das ist so. Oder es ist ein Ausruf, eine Bitte, komm, unser Herr, komme bald. Und in diesem Sinne endet dann auch die Bibel, wenn du es nachlesen möchtest, in Offenbarung 22, Vers 20, wo das gesagt wird, ja, Herr, Jesus, komme bald. Das ist unsere Perspektive, die Gewissheit, unser Herr kommt, aber auch diese Erwartung. Das ist etwas, was unser Leben ausmacht. Gemeinde und unser persönliches Leben erschöpft sich nicht nur in dieser Zeit und Welt, sondern wir haben eine Perspektive hinaus, die uns als, wie soll ich das nennen, schlagwortartig westliche Wohlstandschristen etwas abhanden gekommen ist, weil diese Welt so viel bietet. Wenn wir in großem Leid und Not leben, dann kommt einem das wahrscheinlich etwas näher, dass man sagt, ach, das ist auch gut, wenn das mal ein Ende hat. Das ist nicht so unbedingt unsere Lebenshaltung. Aber es ist gut, sich immer wieder daran auch erinnern zu lassen. Aber nun stehen wir zwischen beiden Polen, zwischen Erinnern und Erwarten, und wir leben, wir erleben. Ah, noch ein weiter, da sind wir. Wir erleben. Das steht da so mittendrin. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und dann vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Das sind so die Ansagen für den Moment, wie wir diese Zeit gestalten. Diese Zeit zwischen dem, was Gott getan hat, und dass er wiederkommt. Wie gestalten wir diese Zwischenzeit? Wir wollen uns umeinander kümmern. Wir wollen füreinander da sein, dass die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, war es am Anfang des Gottesdienstes, konkret wird, erfahrbar wird. Wir wollen uns umeinander kümmern. Wir wollen füreinander da sein, aufeinander Acht haben, indem wir in diesen Tagen anrufen, vielleicht besuchen oder eine Karte schreiben, und was es viele Möglichkeiten gibt, sich zu kümmern, füreinander zu beten und das auch einander zu sagen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, aber interessanterweise bleibt er hier nicht dabei stehen. Er sagt nicht nur, wir wollen uns umeinander kümmern, jawohl, sondern wir wollen uns auch dazu gegenseitig anspornen, wird hier gesagt. Das fand ich interessant. Dass es also auf der einen Seite geht, wir kümmern uns, das ist gut und das machen wir, aber dazu gehört auch, dass wir uns dazu gegenseitig auch herausfordern und es auch deutlich machen. Ich habe ja nun im Laufe meines Lebens schon so manche Gemeinde erlebt, mehr als vielleicht der ein oder andere hier von uns. Und es ist eine interessante Beobachtung, die ich da machen kann, wenn es darum geht, sich zu kümmern. Es gibt in den Gemeinden meistens einige Geschwister, die sich sehr kümmern, die anrufen, die nachfragen, die unterwegs sind, alles Mögliche. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sich kümmern lassen, die also durchaus dankbar sind für das, was gekümmert wird. Aber der Weg dann dazu, selber sich zu kümmern, ist doch ziemlich weit hier und da. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie das Verhältnis ist zueinander, das kann man gar nicht so berechnen, aber es fällt auf,